Ihr dürft das erste Buch Mose aufschlagen. Wir sind noch immer im Vers 1, im ersten Vers der Bibel. Letzten Male haben wir uns grundlegende Gedanken gemacht. Heute wollen wir in den Text einsteigen, aber wir werden wahrscheinlich nicht viel weiter als Vers 1, vielleicht bis Vers 2 kommen. So viele grundlegende Wahrheiten hier drin. Lasst uns in Vers 1 gemeinsam lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Interessant, das Wort Gott ist das Wort Elohim im Hebräischen. Und das ist sehr interessant, weil es eigentlich ein Mehrzahlwort ist. Mehrzahl, mehr als zwei. Und doch steht das Verb in der Einzahl. Im Anfang schuf Gott. Also wenn wir es übersetzen wollten, steht hier so ähnlich wie: Im Anfang schuf Götter die Himmel und Erde. Also ein Mehrzahlwort. Ich glaube, wir sehen hier schon einen Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Im Vers 26 hier im Kapitel 1 sehen wir was Ähnliches. Da lesen wir: Und Gott sprach, Gott Einzahl, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Wir haben einen dreieinigen Gott. Das heißt, unser Gott ist komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Und das ist eigentlich gut so, weil wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt. Also mich beruhigt es eigentlich, dass ich es nicht verstehe. Ich kann mir Dreieinigkeit nicht wirklich vorstellen. Aber wir haben einen Gott, der in drei unterscheidbaren Personen existiert, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir könnten sagen, ein Was, das Wesen Gottes, und drei Wers, die drei Personen Gottes. Können wir es verstehen? Nee, nicht wirklich. Aber das ist eigentlich gut so. Wir können Dreieinigkeit nicht verstehen, aber wir können erkennen, dass Gott sich uns so offenbart in der Bibel. Deswegen glauben wir das. Wie gesagt, im Anfang schuf Gott Elohim. Wir wissen, wenn wir uns die Bibel als Gesamtes ansehen, dass der Vater geschaffen hat. In Malachi 2, Vers 10, da steht: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Also Gott, der Vater, hat uns geschaffen. 1. Korinther 8, Vers 6, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Im Hebräer 1 lesen wir, dass Gott, der Vater, durch den Sohn die Welten gemacht hat. Aber der Vater ist unterscheidbar von Jesus. In Lukas 10, Vers 21, da jubelt Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Das zeigt schon, dass er uns gemacht hat, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Wir sehen hier, der Sohn ist nicht dasselbe wie der Vater. Johannes 10, Vers 39, da lesen wir, der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt. Also wir haben einen Gott und doch sehen wir in diesem einen Gott, dem Schöpfer, dass er sich unterscheidet in Personen. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater, und das war ewig so. Also der Vater hat die Welt erschaffen, aber auch der Sohn hat die Welt erschaffen. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es weiter: Und alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und wir wissen, wer das Wort ist, das ist Jesus, weil... Das heißt dann weiter, das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch. Also durch das Wort, durch Jesus wurde alles erschaffen. Also auch der Sohn ist der Schöpfer. In Johannes 17, Vers 5 betet Jesus zum Vater und sagt: Nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er ist der ewige Gott, Gott der Sohn. Aber auch der Heilige Geist hat geschaffen. Wir weiterlesen im Vers 2 hier. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also auch Gott, der Heilige Geist, war beteiligt an der Schöpfung. Wir haben einen dreieinigen Gott, unseren Schöpfer. Wir sehen auch andere Ereignisse, wo die Dreieinigkeit beteiligt ist. In der Taufe Jesu zum Beispiel oder auch von der Auferstehung wird dasselbe gesagt. Alle drei Personen beteiligt. Lass uns an die Taufe denken. Jesus wurde getauft. Die Stimme des Vaters kam vom Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn. Und der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn herab. Der dreieinige Gott. Im Anfang war Gott. Der dreieinige Gott. Das heißt, auch Gott hatte von Anfang an, von aller Ewigkeit an, eigentlich vor unserem Anfang, vor Anfang von Raum und Zeit, und allem Irdischen, hatte Gott in der Dreieinigkeit schon eine perfekte Liebesbeziehung. In Johannes 17, da betet, wie gesagt, Jesus zum Vater. Und er sagt im Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Und dann sagt er, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott hat uns nicht erschaffen, weil er so einsam war. Oder weil er uns irgendwie gebraucht hat. Nee, Gott ist unabhängig von seiner Schöpfung. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott eine perfekte Liebesbeziehung in sich selbst. Er ist ein persönlicher Gott. Er hat Beziehungen in sich selbst sogar. Er ist der Einzige, der wirklich völlig unabhängig ist und völlig selbstgenügsam. Und die Bibel sagt uns eigentlich nicht wirklich, warum Gott uns erschaffen hat. Er wird seine Gründe gehabt haben, wir können nur raten. Ich habe ein paar Theorien, aber ich werde heute nicht raten. Weil wir wissen es eigentlich nicht wirklich. Er hat uns nicht wirklich offenbart. Wir wissen, warum wir hier sind, um ihn zu verherrlichen. Aber was wir wissen, ist, dass wir in seinem Bild geschaffen sind. Und deswegen sind auch wir Menschen beziehungsorientiert, so wie er eine Beziehung ist und wie er beziehungsorientiert ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht in unserem Leben nicht um materielle Dinge, um unser Zeug. Du kannst reich sein wie der Dagobert Duck, in deinem Geld schwimmen in dem Bunker, aber alleine wirst du nicht glücklich davon. Und das ist eine große Lüge in unserer Welt. Das Zeug, das materielle Dinge uns glücklich machen. Das stimmt nicht, das wisst ihr aus eigener Erfahrung. Gibt uns vielleicht so einen kurzen Kick, aber es kann uns nicht befriedigen. Was unser Leben reich macht, sind Beziehungen. Zuallererst natürlich die Beziehung zu Gott. Denn auf ihn hin sind wir geschaffen. Zuallererst. Und unser Herz ist ruhelos in uns, bis es ruht. In dieser Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer. Und das können wir tun durch Jesus und sein Erlösungswerk für uns. Im Psalm 14 heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Hey, wenn du dich von Gott abschneidest, dann schneidest du dich von deinem Leben ab. Also die Beziehung mit Gott, das ist das Allerwichtigste. Aber auch die Beziehung untereinander, mit unseren Mitmenschen, Beziehung mit deiner Familie, Beziehung mit deinen Freunden. Hey, das ist wichtiger als Reichtum oder Zeug oder Karriere. Und ich meine, wie viele opfern ihre Familien, vielleicht auch ihre Freundschaften auf dem Altar des Erfolges, um dann irgendwann herauszufinden, es war es nicht wirklich wert, dann wenn alles kaputt ist. Deine Beziehung zu deiner Frau, deine Beziehung zu deinen Kindern ist wichtiger als irgendwas, was du schaffst, als irgendein Erfolg. Deine Beziehung zu deinen Geschwistern ist wichtiger als ein Erbe. Wie viele Familien zerstreiten sich wegen dem? Also fall nicht in diese Falle, für Zeug zu leben. Wohlstand, Erfolg, das ist gut, ist auch ein Segen. Und ich möchte auch sagen, es ist nichts Ungeistliches, es ist auch nichts Schlechtes. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn du deinen Beruf, der hoffentlich deine Berufung ist, wenn du den als Anbetung Gottes siehst und so deine Arbeit tust, für ihn zur Ehre, mit dieser Motivation, dann wirst du in einem gewissen Sinn auch Erfolg haben, weil solche Arbeiter sind rar in dieser Welt. Also ist nichts Schlechtes drin, erfolgreich zu sein, auch nicht wohlhabend zu sein. Aber das ist nicht unser Leben. In Lukas 12, da kommt einer aus der Volksmenge zu Jesus und er sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Also ein Erbstreit. Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Jesus hat genau durchgeblickt, wo das Problem war. Hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Wie viele Familien zerstreiten sich wegen irgendeinem Zeug? Wie viele Ehen gehen kaputt wegen Habsucht? Wie viele Gemeinden spalten sich zu irgendeinem Streit um irgendein materielles Zeug, um Nebensächlichkeiten wirklich? Gott wird uns heute sagen, mach Beziehungen zu deiner Priorität in deinem Leben. Zuerst die Beziehung zu Gott und dann die Beziehung zu deiner Familie, deinem Ehepartner, deinen Kindern, Beziehungen mit den Geschwistern in der Gemeinde. Ich glaube, andere Kulturen verstehen es viel besser als wir. Und ich meine, Ausgewogenheit ist gut. Wenn du in den Nahen Osten gehst zum Beispiel, da ist alles Beziehung, aber die kriegen nichts gebacken. Bei uns ist oft das andere extrem. Wir Deutschen sind dafür bekannt, dass wir Dinge auf die Beine stellen können. Made in Germany, deutsche Qualität, wir sind Schaffer, schaffe, schaffe, Häusle baue. Aber bei uns sind es oft die Beziehungen, die zu kurz kommen. Und ich denke, das ist so, ich meine, jede Kultur hat ja so ihre Fallen. Ich denke, das ist eine Falle in unserer Kultur. Beziehungen. Wenn du ein Mensch bist mit heilen Beziehungen, dann bist du wirklich ein reicher Mensch. Reicher Mann, eine reiche Frau. 1. Korinther 13 wird uns gesagt, das Höchste ist die Liebe. Also zu lieben und geliebt zu werden, das ist der Sinn des Lebens. Darum geht es eigentlich wirklich. Das ist wahrer Reichtum. In Johannes 17 hat Jesus auch gebetet: Heiliger Vater, bewahre sie, also er hat für uns gebetet, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Also Jesus betet hier eigentlich um heile Beziehungen, um versöhnte Beziehungen, um Einheit in unseren Beziehungen als Leib Christi. Und dann steht hier natürlich in Johannes 17 auch dieser Hammervers im Vers 23, wo Jesus sagt: Vater, du hast sie geliebt, so wie du mich geliebt hast. Und Leute, das ist fast unerhört, oder? Das ist fast unglaublich. Könnte das wahr sein, dass Gott uns hineinnimmt in diese größte Liebesbeziehung, die existiert? In diese Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist in der Gottheit? Und die Antwort ist natürlich ja. Unglaublich, der Vater liebt dich und mich so sehr, wie er den Sohn liebt. Es stimmt, aber er hat uns das ganz praktisch bewiesen, oder? Demonstriert in dem, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, für dich und mich, um dich und mich zu versöhnen mit sich selbst. Ist dir das bewusst, dass du so unendlich geliebt und geschätzt bist von deinem Schöpfer? Und der Punkt ist nicht, weil du so liebenswert bist oder weil du es verdient hast, genauso wenig wie ich, sondern einfach, weil Gott Liebe ist. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Lasst uns es einander zusprechen. Dreht euch mal kurz zueinander, schaut euch in die Augen und sagt, Gott liebt dich. Und dann dreh dich um und sagst dem auf der anderen Seite auch nochmal, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist die Wahrheit. Kannst du das annehmen? Kannst du seine Liebe, seine Gnade für dich empfangen? Ich meine, wie können wir heile Beziehungen bauen in dieser Welt? Es fängt genau da an. Damit, dass ich mich wahrnehme als ein von Gott geliebter Mensch. Seine unendliche, leidenschaftliche Liebe annehmen für mich. Wenn ich das annehmen kann, dann wäre ich heil von meinen Verletzungen und von meinen Unsicherheiten und von meinen Unversöhnlichkeiten. Und ich wäre frei von dieser Angst, verletzt zu werden oder abgelehnt zu werden oder ausgenutzt zu werden. Ich wäre frei von all diesen Gründen, aus denen wir Mauern um uns selbst herumbauen, aus den Gründen, aus denen wir uns einigeln. Wenn ich mich geliebt fühle von ihm, dann kann ich all diese Unsicherheiten loslassen, weil ich weiß, er liebt mich. Und zwar egal was. Egal was. Das ist sicher, er liebt mich und das ist das Fundament meines Lebens. Es war das Fundament von Jesus, oder? Er war verachtet, er war abgelehnt von den Menschen. Er wurde verspottet, er wurde verleumdet, er war verlassen, er wurde misshandelt. Aber er hatte die Zusage des Vaters natürlich in aller Ewigkeit. Aber ganz besonders hat der Vater Jesus es nochmal zugesprochen zu Beginn seines irdischen Dienstes. Himmel hat sich geöffnet und der Vater hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Darauf kannst du dein Leben bauen. Egal was. Und bist du dir das bewusst, dass der Vater das von dir sagt? Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. In Jesus. Und in Jesus habe ich an dir Wohlgefallen gefunden. Du gefällst mir. Ich mag dich, sagt Gott. Nicht, weil du es verdienst, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Wir nennen das Gnade, unverdiente Gunst. Dein Schöpfer, dein himmlischer Papa sagt, ich liebe dich. Ich mag dich. Und er ist unser Vorbild. Im Epheserbrief lernen wir, dass alle Vaterschaft von ihm abstammt. Also ihr Eltern, besonders ihr Väter, macht es zu eurer Gewohnheit, es euren Kindern zu sagen. Ich liebe dich jeden Tag. Reflektiert ihr euren himmlischen Vater? Wissen eure Kinder das? Ich persönlich mache das echt zu einem Punkt, es meinen Kindern jeden Tag zu sagen, dass ich sie lieb habe. Das ist, was Gott und sagt. Und ich will wissen, dass sie sich der Liebe ihres Papas sicher sind, egal was. Und ich weiß, sie werden wahrscheinlich noch viel missbauen in ihrem Leben. Und deswegen sage ich ihnen jetzt schon, hey, ich habe dich lieb und ich werde dich immer lieben, egal was. Weil ich bin dein Papa und du bist mein Sohn. Und ich werde immer dein Papa sein und ich werde dich immer lieb haben. Egal was. Leute, wissen das eure Kinder? Ihr Männer, wissen das eure Frauen? Gott sagt uns das auch, dass wir unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und sie muss es auch wissen, dass du sie liebst. Dass du sie mehr liebst als alle anderen und als alles andere in dieser Welt, außer Gott natürlich. Und er ist nicht von dieser Welt. Deswegen ist er keine Konkurrenz. Aber darauf kann eine Frau ihr Leben bauen. So eine Frau wird heil sein. Liebst du sie mehr als deinen Beruf, als deine Hobbys, als deine Kumpels, als das Zeug? Das wird Heilung bringen in deine Beziehungen. Das wird Heilung bringen in deine Ehe. Das wird ihr Herz heilen. Das Herz deiner Frau, deiner Kinder. Gott sagt es dir und mir. Gott sagt dir, ich liebe dich. Ich verdamme dich nicht. Ich nehme dich an in Jesus. Ich will dich. Ich habe dich schon immer gewollt. Auch das wissen wir. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er will dich. Gott sagt dir, ich mag dich. Ich schätze dich. Ich bin gern mit dir zusammen. Weißt du das, dass Gott sagt, ich will die Ewigkeit mit dir verbringen? Und diese Liebe Gottes, seine Liebe ist ein Schutz in unserem Leben. Das macht was mit uns, oder? Wenn wir uns geliebt wissen. Das bringt eine unheimliche Geborgenheit in unser Leben. Das ist ein Schutz. Ihr wisst es, wenn du frisch verliebt bist, kann passieren, was wollt. Hast die halbe Nacht mit ihr telefoniert, deswegen hast du verpennt. Egal. Fahrst zu schnell auf die Arbeit, die Polizei hält dich auf, da gibt dir einen Strafzettel über 300 Euro. Okay, egal. Sie liebt mich. Kommst zu spät auf die Arbeit, der Chef sagt, du bist gefeuert. Okay, kein Problem. Weil sie liebt mich. Da ist eine Geborgenheit in der Liebe. Auf der anderen Seite, wenn sie gerade Schluss gemacht hat mit dir oder wenn du Stress hast mit deiner Frau, dann ist alles grau. Ja. Dann ist es egal, wenn der Chef sagt, hey, Gehaltserhöhung und du hast im Lotto gewonnen. Egal. Das bringt's nicht. Wenn ich mich nicht geliebt weiß. Also Liebe. Heile, versöhnte Beziehungen, das ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Und egal was, du darfst wissen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Es bringt Sicherheit in mein Leben. Und seine Liebe macht mich auch erst liebesfähig. Weil in seiner Liebe ist eine Kraft, eine lebensverändernde Kraft. Und geliebte Menschen leben anders. Auch das könnt ihr beobachten, wenn ihr Kindergottesdienst macht zum Beispiel, im Leben von Kindern. Es macht einen Unterschied, ob Kinder sich geliebt wissen und ob sie geborgen sind in dieser Liebe oder nicht. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also die Erfahrung seiner Liebe, seiner Annahme, seiner Gnade hilft uns zu heilen und uns zu öffnen und auf andere zuzugehen und sie zu lieben. Nicht zuletzt, weil wir wissen, dass er sie auch liebt, so wie er uns liebt. Also zusammenfassend, um das persönlich zu machen. Prioritäten. musst du deine Prioritäten neu ordnen. Vielleicht. Beziehungen wieder neu zur Priorität machen. Sind Beziehungen das Wichtigste für dich? Gibt es eine Beziehung, in der du Versöhnung suchen musst? Vielleicht Beziehung mit Gott? Vielleicht die Beziehung mit einem Mitmenschen? Und vielleicht auch ganz praktisch, nimm dir diese Woche mal einen ruhigen Moment oder deinem Papa im Himmel einfach Danke sagst und ihm das einfach mal zurück sagst, ich liebe dich. Danke für deine Liebe. Und dann nimm seine Liebe und trag sie mit weiter in deine Familie, in deine Ehe, zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu den Geschwistern. Im Anfang schuf Gott Elohim, der dreieinige Gott, der die Liebe ist. Und er schuf, das Wort schuf im Hebräischen bara, das wird fast ausschließlich für Gottes Schöpfungshandeln verwendet. Wir sind in Gottes Bild geschaffen, das heißt ihm ähnlich in seinem Bild als Personen. Das heißt, auch wir können kreativ sein. Auch wir können Dinge schaffen. Sind wir ihn ähnlich, dadurch drücken wir ihn auch aus. Und das ist ein Teil, wenn wir sehen, seines Auftrages. Macht euch die Erde untertan. Aber es gibt einen gewichtigen Unterschied. Wenn wir schaffen, dann gebrauchen wir Gottes Ausgangsmaterial. Wir können etwas aus etwas schaffen. Was Gott getan hat, er hat etwas aus nichts geschaffen. Genau genommen, er hat alles aus nichts geschaffen. Er kann Dinge aus dem Nichts in die Existenz sprechen. Und es gibt so diese Geschichte von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die irgendwann mal beschlossen haben, wir brauchen Gott nicht mehr. Und sie haben dann beschlossen, einer von ihnen soll zu Gott gehen und ihm die Nachricht übermitteln. Und der hat sich auf den Weg gemacht, hat gesagt, hey Gott, wir können klonen, wir können wunderbare Dinge tun heute, wir brauchen dich nicht mehr wirklich, Gott, lass uns einfach in Ruhe. Und Gott hat gesagt, hey, lass uns das doch mal ausprobieren, ich mache einen Vorschlag, lass uns einen Wettbewerb machen, einen Schöpfungswettbewerb. Lasst uns Menschen schaffen. Und zwar lasst uns das so tun, wie ich es am Anfang getan habe. Und der Wissenschaftler hat gesagt, okay, kein Problem, und hat so eine Handvoll Erde aufgehoben. Und Gott hat gesagt, nee, mach deinen eigenen Dreck. Wir können etwas aus etwas schaffen, das Gott uns zur Verfügung stellt, aber Gott kann alles aus dem Nichts schaffen. Und das unterscheidet Gott von allem anderen Geschaffenen. Gott ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Wir sind Personen in seinem Bild. Das unterscheidet uns von den Tieren und Pflanzen, also von dem Rest der Schöpfung. Aber was wir gemeinsam haben mit dem Rest der Schöpfung, ist, dass wir Geschöpfe sind. Dass wir erschaffen sind. Und das unterscheidet uns von Gott. Und das ist die Lektion Nummer 1 eigentlich im Leben, die wir verstehen müssen. Nämlich, es gibt Gott, aber du bist er nicht. Du bist nicht Gott. Er ist Gott. Er allein ist ewig. Er allein ist überirdisch. Er allein ist allmächtig. Er allein ist in seiner ganz eigenen Klasse. Es gibt keinen wie ihn. Er ist einzigartig. Das Wort heilig drückt das aus. Eine Bedeutung von dem Wort heilig ist abgesondert. Gott ist abgesondert von seiner Schöpfung in seiner Eigenschaft als Schöpfer. Er allein ist der Schöpfer. Er ist völlig anders als alles andere, auch als wir. Er ist Gott, wir sind seine Geschöpfe. weil er Gott ist, deswegen ist auch er allein anbetenswürdig, dass unser Leben sich um ihn dreht. Ihm gebührt die Ehre. Ihm gebührt unsere Wertschätzung. Und er ist unendlich viel wert. Ihr wisst, je einzigartiger etwas ist, desto mehr ist es wert. Gott ist absolut einzigartig. Er ist der Wertvollste. Wie der Rainer immer sagt, es gibt nur einen Meister. Sage ich Amen. Das stimmt. Ist nicht so einfach, das immer auszuleben, da ist einfach das zu sagen, gell? Aber das stimmt. Es soll nur einen Meister geben. Und wir sind so reich beschenkt, ihn zu haben. Aber das ist auch ein Punkt, weil er uns erschaffen hat, gehören wir ihm. So ist es. Wenn du etwas schaffst, dann gehört es dir. Du bist von Gott geschaffen. Wir gehören ihm. Deswegen sollten wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben das alle schon besprochen, aber ich denke, man kann es nicht oft genug wiederholen. So wichtig, dass wir ihn Gott sein lassen in unserem Leben, statt selbst Gott zu spielen. Dass wir ihm den Vorrang geben, vor allem anderen. Dass er die unangefochtene Nummer eins in unserem Leben ist. Dass wir uns ihm unterordnen, dass wir ihm die Kontrolle überlassen, dass er das Sagen haben darf in unserem Leben. Das ist die fundamentalste Ausrichtung unseres Lebens eigentlich. Entweder wir sind auf ihn ausgerichtet oder wir sind von ihm weggerichtet. Entweder oder. Jeder Mensch ist entweder auf ihn ausgerichtet oder von ihm weggerichtet. Und das macht den Unterschied aus in unserem Leben. Und es ist leider nicht so, dass wenn wir das einmal tun, dass es dann gut ist, sondern wir müssen uns immer wieder neu ausrichten, weil die Wahrheit ist, dass wir immer wieder abdriften davon. Und unser kleines Ego zurück will auf den Thron. Wir wollen so gerne Meister sein, gell? Aber es gibt einen Meister und das ist er. Und wir müssen immer wieder zurück. Jesus hat es so gesagt, nimm dein Kreuz auf dich täglich. Also stirb dir selbst, deinen Plänen, deinen Wünschen, deinem Ego und folge mir nach. Tägliche Entscheidung. Also Gott schuf alles aus dem Nichts. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Himmel stehen hier immer in der Mehrzahl, denn im Hebräischen gibt es das Wort Himmel nur in der Mehrzahl. So wie im Deutschen das Wort Ferien. Es gibt nur die Ferien, es gibt keine Einzahl davon. Im Hebräischen gibt es nur die Himmel. Es gibt auch kein Wort für Universum im Hebräischen. Deswegen Himmel und Erde, das ist, was alles zusammenfasst. Das ist, was damit gemeint ist. Im Anfang schuf Gott alles. Was sagt uns das? Wie mächtig ist Gott? Allmächtig, oder? Er schuf alles, außer sich selbst. Er war der Einzige, der am Anfang war. Da war nichts anderes außer ihm. Und dann sprach Gott und es war. Das ist mächtig. Das ist stark. Das ist unser Gott. Denkst du, er kann das auch in deinem Leben tun?
Ja.
Etwas aus nichts machen. Vielleicht hast du dir gedacht vorhin, ja, oh Mann, ich wünschte, ich könnte lieben, aber ich habe das so wenig in mir. Geht es ja so wie mir. Ich habe in mir selbst sehr begrenzt Liebe. Vielleicht hast du dir gedacht, ich habe nicht die Kraft zu vergeben. Vielleicht denkst du dir, ich habe nicht die Ressourcen oder die Gaben, um das Werk zu vollbringen, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht denkst du dir, oh, ich bin so, ich habe so das Gefühl, ich bin so der Spielball meiner Umstände. Ich bin schwach, ich kann nichts tun. Ist eigentlich gut, wenn wir in dieser Haltung sind, denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Unser Problem oder wo wir uns selber Probleme machen, ist, wenn wir anfangen zu zu glauben, dass wir was tun können ohne ihn. Und das geht meistens schief. Aber wenn du mit deinem hoffnungslosen Nichts zu Gott kommst und es in seine Hände legst, dann kann er aus dem Nichts etwas machen. Die Bibel sagt uns, er widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich brauche ganz viel davon. Er kann etwas aus nichts machen. Denkt an den kleinen Jungen in Johannes 6 mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Er hat sie in die Hände von Jesus gelegt und Jesus hat 5000 Menschen damit gespeist und sind noch 12 Körbe übergeblieben. Jesus hat mehr getan, als es natürlich ist, als dieser Junge aus eigener Kraft oder aus eigenen Ressourcen irgendwie schaffen konnte. Und das kann auch in unserem Leben tun. Was ist unser Problem? Unser Problem ist, dass wir die Dinge nicht gerne loslassen. Gell? Geht's euch auch so? Wir geben die Kontrolle nicht gern aus unseren Händen. Wir sagen, hey, ich muss das Projekt zu Ende bringen und ich werde mir einen Partner finden. Es geht voll in die Hose, das habe ich auch schon probiert. Ich will meine Ehe wieder hinbiegen. Wir werden Gemeinde bauen. Nee. Problem ist, wenn wir diese Haltung haben, deswegen leben wir so oft aus unserer eigenen menschlichen, natürlichen Kraft. Und die ist sehr begrenzt, die ist sehr unscheinbar. Aber Jesus möchte das Übernatürliche tun. Jesus möchte Wunder tun. Letzte Woche haben wir so ein bisschen über Entropie gesprochen. Das heißt schlicht und einfach, dass in der natürlichen Welt alles von der Ordnung zum Chaos tendiert. Da brauchst du nur dein Brot liegen lassen und es irgendwann fängt es an zu schimmeln und zu zerfallen. So ist es natürlich. Und so ist es, wenn ich Dinge festhalte, was verursache ich dann? Normalerweise mehr Chaos. Und wir werden sehen, Gott schafft nicht nur etwas Neues, etwas aus nichts, sondern er bringt auch Ordnung ins Chaos. Im Vers 2 lesen wir, die Erde war wüst und leer. Und dann sprach Gott, es werde und es wurde. Und Gott bringt Schritt für Schritt Ordnung in seine Schöpfung. Tag für Tag mehr. Und Gott hätte das nicht so tun müssen. Gott hätte sprechen können und alles wäre so auf einmal da gewesen, auf einem Schlag. Wäre überhaupt kein Problem gewesen für ihn. Er ist Gott, er kann alles tun, was er will. Aber Gott hat Schritt für Schritt geschaffen in 7 Tagen oder in 6 Tagen. Am 7. Tag hat er geruht. Und ich glaube, er hat das aus einem Grund getan. Er hat es für uns getan, um uns ein Vorbild zu geben. Das ist, was Jesus tun will mit unserem Leben, wenn wir es ihm geben. Und ich meine, es fängt alles an mit der Lebensübergabe, mit unserer Bekehrung. Wenn wir ihm unser Leben übergeben, dann werden wir neu geboren. Und im 2. Korinther 5 heißt es daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was vorher nicht da war. Ist keine Reformation von unserem alten Leben, das ist nicht Christsein. Nee, da ist was Neues, ein ganz neues geistliches Leben, das vorher nicht da war. Gott hat etwas aus nichts geschaffen. Also unsere neue Geburt aus dem Geist Gottes ist ein Wunder. Sein Werk. Aber vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, wir sind noch nicht fertig, wenn wir uns bekehrt haben. Wir sind wie so ein Küken, das gerade aus dem Ei geschlüpft ist. Wir brauchen noch viel Veränderung. Ja, wir haben neues Leben, aber wir müssen noch wachsen. Wir brauchen Erneuerung in unserem Leben. Befreiung von unseren Süchten, von unseren sündigen alten Angewohnheiten. Wir brauchen Formung, wir brauchen Charakterbildung, Heiligung, nennt die Bibel das. Und das passiert nicht in einem Augenblick, leider. Wir haben gern so Instant, gell? Instant-Kaffee und das Ganze. Aber Gott wirkt in unserem Leben Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und es gibt Dinge, die können wir nicht aus eigener Kraft tun, oder? Im Psalm 51, Vers 12, betet David, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Das ist dasselbe Wort hier wie in 1. Mose 1, Bara, erschaffe in mir ein neues Herz. Kann nur Gott tun. Aber Gott will unser Leben ordnen. Er will unser Leben heiligen. Er will unser Leben heilen. Wie tut er das? Na, erstens durch seinen Geist. Seht ihr im Vers 2, der Geist Gottes. Und dann tut er es durch sein Wort. Gott sprach. Und Gottes Geist und Gottes Wort gehen Hand in Hand. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, das Skalpell, mit dem Gott in unserem Herzen operiert. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Scheidet zwischen dem, was menschlich ist und dem, was göttlich ist. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, also auf den rechten Weg weisen, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Deswegen verbringen wir so viel Zeit im Wort Gottes. Jesaja 55, Vers 10, wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, sodass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe, sagt Gott. Gottes Wort ist mächtig und zu verändern. Im Epheserbrief spricht sie über das Wasserbad im Wort. Also Gottes Wort erneuert unser Denken, es reinigt unsere Gedanken, es wäscht unser Herz. Leute, wir brauchen täglich diese Dusche. Wir brauchen täglich unsere Dosis von Gottes Wort in unserem Leben. 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir betrachten Jesus in seinem Wort. Wir begegnen Jesus in seinem Wort. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und es verändert uns. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Geist Gottes benutzt es, um uns zu ändern. Gott will Neues schaffen. Wir sind Gott sei Dank nicht mehr dieselben, die wir mal waren. Hoffentlich, wenn wir Jesus wirklich begegnet sind. Aber er ist noch nicht fertig. Und er will uns verändern. In Jesaja 65, Vers 17, da finden wir auch dieses Wort Bara für Gottes Schaffen wieder. Er sagt, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Ich glaube, er spricht hier von dem neuen Bund, Gemeinschaft, die wir in Jesus mit ihm haben dürfen. Neuerten Herzen seiner Gemeinde. Aber auch in der Offenbarung 21 sehen wir das. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und das Alte ist vergangen. Es wird erfüllt sein in der Ewigkeit. Eine neue Schöpfung. Wir, die Gemeinde Jesu, wir werden verherrlicht sein. Perfekt. Das Paradies wird wiederhergestellt sein. Und das ist unsere herrliche Hoffnung. Gott schafft Neues. Er schafft etwas aus dem Nichts. Gibt es etwas in deinem Leben, was wüst ist und leer ist? Gibt es sowas in deinem Herzen? Gibt es etwas in deinem Leben, was du loslassen solltest und in seine Hände legen solltest? Ihm die Kontrolle übergeben. Dann lass uns das jetzt tun im Gebet. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Lass uns still sein vor ihm und mit ihm im Herzen im Gespräch sein und diese Dinge sagen. Vater, danke, dass du uns so liebst. Danke, dass wir geborgen sein dürfen in deiner Liebe. Und Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Du siehst es und du weißt es und wir bekennen das, dass es uns oft so schwer fällt, loszulassen und dich zu lassen. Nicht im Selbstvertrauen zu leben, sondern im Vertrauen auf dich. So Herr, nimm uns heute Morgen, wir wollen uns selbst zurücklegen in deine guten Arme. Danke, dass du uns hältst. Danke, dass deine Barmherzigkeit neu ist jeden Morgen. Danke, dass du Gnade für uns hast, für jede Situation in unserem Leben. Wir wollen uns dir anvertrauen heute Morgen, ganz neu. Nimm uns, nimm unser Leben, herrsche über uns. Sei du Gott. In Jesu Namen.